SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit der wunderbaren Christine Thürmer. Sie ist in den letzten Jahren über 65.000 Kilometer durch 40 Länder gewandert. Und heute ist sie nicht zu Fuß gekommen, sondern mit dem Zug auf ihrem Weg von Köln nach Berlin hat sie einen Zwischenstopp in Saarbrücken eingelegt, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Thürmer, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Herr Jäger.
Und wie es sich ja für Sie gehört und wie man Sie auch kennt, haben Sie spannende Wanderabenteuer im Gepäck. Sie waren auf Ihrer letzten Tour in Asien unterwegs gewesen.
Ja, ich war jetzt in 23 war ich das erste Mal in Japan. Ich habe so viel Blut geleckt, dass ich in 24 da wieder hingefahren bin nach Asien und zwar für 7 Monate.
Wow, beim Wandern denkt man ja vielleicht, wenn man jetzt kein Profi wie Sie ist, an Österreich oder die Schweiz, vielleicht auch Bayern. Aber Asien, Sie waren in Japan, Südkorea und Taiwan unterwegs. Kommt man jetzt eigentlich nicht auf die Idee direkt, ne, dass es was zum Wandern wäre?
Naja, wir sind jetzt zwar nicht die Ziele ausgegangen, aber ich war halt schon so viel zehntausende Kilometer in Nordamerika oder eben in Europa unterwegs, dass ich mal in einer ganz anderen Kultur wandern wollte. Und manchmal muss man aufpassen, was man sich wünscht. Das geht dann in Erfüllung, in meinem Fall in Übererfüllung. Weil das mit der Kultur, das war schon ein bisschen teilweise schwierig, was mir da so alles widerfahren ist in Asien. Also man kann das einfach nicht vergleichen, wandern in Europa oder in Asien.
Über den Kulturschock unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver. Sie waren vor 15 Jahren schon mal mit dem Fahrrad in Japan unterwegs. Jetzt 1000 Kilometer zum Wandern. Das war für Sie eine richtige Herausforderung. Warum?
Naja, also ich war so ein bisschen von Hochmut geprägt, bin ich da hingefahren. Ich dachte, ja, 60.000 Kilometer habe ich ja schon hinter mich gebracht. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß ja alles. Und Japan habe ich dann wieder so richtig auf den Topf gesetzt und mir gezeigt, was eine Hake ist. Weil ich habe mich in 3 Sachen wirklich gravierend verschätzt. Also fangen wir mit dem Einfachsten an, das war das Essen. Ich habe natürlich so meine ausgebaldoverte Diät, was man so isst, also ganz viel Schokolade natürlich.
Und irgendwie 4 Tafeln pro Tag.
Genau, 4 Tafeln.
Verputzen Sie normal, wenn Sie auf Tour sind.
Genau, aber ich wandere ja auch und das heißt, da brauche ich ja 4.000 bis 5.000 Kalorien jeden Tag. Naja, und es fing schon mal damit an, dass es keine Schokolade gab oder maximal eine 50 Gramm Tafeln. Also das ist ja eine Einheit, da fange ich ja gar nicht erst an zu kauen. Das kann man ja quasi inhalieren. Und damit fielen dann schon die Snacks weg. Dann gab's halt auch nur so komische Tütengerichte. Müsli gab's auch nicht. Und dafür halt jede Menge leckere Sushi, Seafood und alles. Aber das ist ja alles nicht haltbar. Also ich hatte wirklich ein Ernährungsproblem. So, das war das erste Thema. Zweite Thema, also ich habe mich im Klima verschätzt. Ich bin da, also wirklich so doof kann man gar nicht sein, rückblickend. Ich bin Ende August nach Japan gefahren. Das ist Hochsommer.
Das heißt,
ne? Das ist heiß. Ja, das heißt, aber ich dachte, na ja, ich habe ja viel Wüstenerfahrung, 35 Grad im Schatten, das ist ja gar kein Problem. Das Problem in Japan ist aber nicht die Temperatur, es ist die Luftfeuchtigkeit. Sie wandern da quasi wie in der Dampfsauna. Oh, also mir ist das Wasser, also ich stehen geblieben, eine Pause gemacht und dachte, was tropft denn da so komisch? Ja, das war das Wasser, also der Schweiß, der mir nicht nur aus den Hemdsärmeln getropft ist, sondern auch noch aus der Hose. Oh, das hatte ich wirklich noch nie. So, und das dritte Punkt war das Gelände. Also ich bin ja wirklich Gebirge und alles gewohnt, aber Japan sind die Spitzen eines unterseeischen Gebirges. Es ist brutal steil und in Kombination mit diesem subtropischen Klima, heißt, da geht ja jedes Jahr 3, 4 Taifune durch, schlägt da halt massiv die Erosion zu. Das heißt, man hangelt sich dann mehr an Seilen und Leitern die Berge rauf und runter, als man wandert. Und die 3 Sachen in Kombination, da habe ich mir echt die Karten gelegt.
Also nichts für Anfänger, wenn selbst schon so ein Wanderprofi wie Sie da ordentlich gefordert ist. Sie haben schon gesagt, Sie waren eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Auch im Norden, im Süden, in Europa, in den USA, in Australien, eben auch schon in Asien. Was ist schlimmer für Sie, Hitze oder Kälte?
Also eigentlich die Kälte, weil Hitze... Also gerade so in Asien, das ist zwar unangenehm, aber da es subtropisches Klima ist, gibt's ja überall Wasser. Man schwitzt, ist unangenehm, aber man hat keine Überlebensprobleme. Mhm. In der Kälte kann man halt tatsächlich erfrieren. Und deswegen würde ich die Hitze eigentlich eher vorziehen.
Da würden wahrscheinlich die meisten mitgehen, dass viele sagen, oh je, Kälte ist nichts für mich. Sie waren unterwegs, wenn das richtig ist, auf dem Tokyo Nature Trail unter anderem.
Und Tokai Nature
Trail. Aber den mussten Sie abbrechen. Warum? Weil diese ganzen Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, da in Übergröße zusammengekommen sind? Oder?
Ja, ich bin 2023 gestartet und wollte eben diesen Tokai Shizen Hodo, heißt übersetzt Tokai Nature Trail, der verläuft auf 1000 Kilometer von Tokio nach Osaka. Und den muss ich nach 300 Kilometern abbrechen, aus besagten Gründen. Hab dann stattdessen was anderes gemacht, bin dann an der Küste gewandert. Das hat mir aber keine Ruhe gelassen. Ich meine, eine Frau Thürmer gibt so schnell nicht auf. Und deswegen bin ich eben letztes Jahr da wieder hingefahren, habe diesen Trail zu Ende gemacht.
Diesmal hat es geklappt. Aber Sie haben ja auch nichts gegen das Scheitern.
Ich habe nichts gegen Scheitern, aber ich bin dann schon von Ehrgeiz geprägt. Und als ich dann wusste, wie es geht, bin ich ja wieder hin und dann habe ich es auch geschafft.
Auf Ihrer Tour durch Japan waren Sie auf einem ganz besonderen Weg unterwegs, rund 1000 Kilometer entlang der Küste durch das Gebiet, was ja von dem Tsunami 2011 stark betroffen war. Auch vorbeigekommen sind Sie an dem Atomkraftwerk Fukushima. Das jährt sich jetzt ja auch am 11. März wieder auf den Tag bzw. auf die Zeit. Wie sieht das Leben da in diesem ehemaligen Katastrophengebiet heute aus und auf was für Spuren sind Sie da auch noch gestoßen?
Also erstmal vorneweg, dieser Michinoku Coastal Trail war für mich wirklich einer der beeindruckendsten Trails, die ich je gewandert bin. Obwohl das also für mich eine emotionale Achterbahnfahrt war. Also ich bin von einem Extrem ins andere geraten und es ist schon mal erstmal kurios, die Entstehungsgeschichte dieses Trails. Also man muss, glaube ich, schon Japaner sein, um auf die Idee zu kommen, einen Wanderweg in ein Katastrophengebiet zu legen, damit die Erinnerung dort wach bleibt. Man kommt da auf diesen Trail, der verläuft von den Orten Hachinohe nach Soma, halt immer an der Küste entlang. Die war vorher schon total bekannt in Japan für also diese traumhafte Küstenlandschaft. Es ist wahnsinnig schön dort. Sie haben dort also unglaublich leckeres, frisches Seafood. Also ich habe dort Jakobsmuscheln gegessen, Austern. Es ist unglaublich. So, aber auf der anderen Seite, also neben dieser spektakulären Landschaft und dem tollen Essen, haben sie halt jeden Tag eine Gedenkstätte und jeden Tag gehen sie emotional wirklich in ein ganz tiefes Tal.
20.000 Menschen haben damals ihr Leben verloren.
Genau. 20.000 Menschen sind gestorben oder sind vermisst, immer noch vermisst. Fast eine 500.000 wurde obdachlos. Und die Japaner denken, das ist auch wieder ganz typisch. In Deutschland würde niemand auf die Idee kommen, sie denken immer nach vorne. Die sagen nicht, wer hat denn jetzt Schuld, dass da so viel passiert ist, also man soll an unsere Ahrtal-Katastrophe hier denken, sondern die sagen, okay, wir sind in Japan, wir werden nicht verhindern können, dass es wieder ein Tsunami gibt, passiert im Regel so alle 100 Jahre einmal, aber wir können verhindern, dass es wieder so viele Todesopfer gibt. Und die haben beim letzten Tsunami im 2011 die ganzen demografischen Daten, auch die Handydaten ausgewertet und sind zum Schluss gekommen, aha, in Gebieten, wo ältere Menschen leben oder Leute, die den letzten Tsunami, der 1933 war, noch in Erinnerung hatten oder durch Erzählungen von Eltern oder Großeltern davon wussten, da gab es deutlich weniger Todesopfer als in Gebieten, wo es viele junge Leute oder zugezogene Menschen gab.
Die das so nicht erlebt hatten.
Die es nicht erlebt. Weil natürlich, die Leute waren gewarnt. Es gab dieses Erdbeben und der Tsunami kam ja erst eine halbe Stunde später. In diesen Gegenden, wo die Leute eben die Erinnerungen noch hatten, die haben das ernst genommen, sind geflüchtet, haben sich auf höherem Grund in Sicherheit gebracht. In anderen Gegenden haben die gedacht, naja, wird schon nichts passieren. Und die sind halt dann ums Leben gekommen. Deswegen ist der Ansatz des Trails, wir wollen die Erinnerung wachhalten.
Sieht man noch viel von der Zerstörung nach diesen fast 15 Jahren jetzt? Oder?
Die Zerstörung selber sieht man nur noch an ganz wenigen Orten dort, wo die Einheimischen beschlossen haben oder die Regierung beschlossen hat, wir erhalten jetzt zerstörte Gebäude als Mahnmal. Also ich habe mindestens 3 zerstörte Schulen besucht. Also es ist wirklich dramatisch. Also man kann sich dieses Ausmaß gar nicht vorstellen. Das sind 4-stöckige oder 5-stöckige Gebäude. Und dort sieht man heute noch, wie in den ehemaligen Klassenzimmern, da wurden Baumstämme reingespült, da wurden Autos reingespült. So brutal war die Wucht des Wassers. Und das ist eben als Gedenkstätte erhalten geblieben. Ansonsten haben die also alles ratzfatz wieder hergerichtet. Also die japanische Betonindustrie ist weltweit die größte, das sieht man dann auch. Die haben überall dann Deiche gebaut, immer höher. Also von den Verwüstungen sieht man außer den Gedenkstätten relativ wenig.
Der Trail führt auch an dem Atomkraftwerk Fukushima vorbei. Wie ist es mit der Strahlung? Ist es nicht noch gefährlich auch?
Also kurz eine kleine Ergänzung dazu. Also der Michinoku Coastal wurde bereits 2019 eröffnet. Das heißt, der endet in Soma, weil damals war dieses Gebiet rund um das Kernkraftwerk noch gesperrt. Mittlerweile ist das wieder geöffnet und deswegen haben wir jetzt eine Verlängerung gebaut, Fukushima Coastal Trail. Und auf diesem Trail läuft man wirklich im Abstand von weniger als 4 Kilometern an dem havarierten Kraftwerk vorbei. Und dort wohnen jetzt wieder ganz normal Menschen. Also wenn man es nicht wüsste, dass dort das Kraftwerk ist, würde man es für ein ganz normales japanische Gegend halten. Außer, dass es ausgesprochen viele Hotels gibt, weil auch das konnte ich kaum glauben. Ich hatte so die Idee, das sieht dort aus wie in Tschernobyl. Weit gefehlt. Also man kommt wie schon als ganz normaler Mensch ganz nah an dieses Kraftwerk ran und auf dem Kraftwerksgelände arbeiten heutzutage jeden Tag fast 4.500 Menschen.
Deswegen die Hotels.
Deswegen die Hotels, genau. Also ich habe dann mit Leuten gesprochen, die dort eben wieder hingezogen sind, die Arbeitskräfte suchen, sagen, wir kriegen keine Arbeitskräfte. Alles, was sich quasi bewegen kann, arbeitet jetzt an diesem havarierten Kraftwerk, weil die zahlen einfach viel besser.
Aber will man in so einem Katastrophengebiet überhaupt unterwegs sein zu wandern?
Also die japanische Regierung hat diesen Trail da aus einem bestimmten Grund hingebaut, weil diese Gegend war vorher schon relativ strukturschwach und durch den Tsunami hat auch der Tourismus gelitten. Das heißt, sie wollen dort Touristen hinbringen, um den Leuten wieder Einnahmequellen zu sichern. Mhm. Das heißt, ich weide mich ja nicht an den Schäden dort, weil davon sieht man ja gar nichts mehr, oder ich weide mich nicht an der Katastrophe, sondern ich versuche mitzuhelfen, dieses Gebiet wieder aufzubauen und den Leuten eine wirtschaftliche Grundlage zu geben.
Sind da aber viele Leute unterwegs?
Das Problem ist, dass generell auf japanischen Wanderwegen kaum jemand unterwegs ist, weil in Japan muss man schon sehr lange in einer Firma gearbeitet haben, um überhaupt mal 10 Tage bezahlten Urlaub zu bekommen.
Wahnsinn.
Also die haben gar keine Langstreckenwanderkultur. In Japan, also Japaner gehen nur am Wochenende wandern und die einzigen Langstreckenwanderer, die man dort sieht, sind Ausländer.
Also da motzen wir nicht mehr über unseren Jahresurlaub, dass wir zu wenig Urlaub haben.
Ganz bestimmt nicht mehr.
Aber Sie haben ja erzählt, Sie mussten ja auch immer wieder eben mit den Tränen kämpfen. Das war mit das Emotionalste, was Sie bisher erlebt haben.
Also dieser Tsunami passiert ja also genau jetzt am Jahrestag, ist ja 11.3., also 2011, was ja schon Handy-Zeitalter war. Das heißt, es gibt ganz viele Handyaufnahmen von Amateuren, eben, die das gefilmt haben. Und anschließend in den Gedenkstätten gibt es Video-Interviews mit Überlebenden. Also zwei Sachen sind mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Da steht also ein mittelalterlicher Mann, also ganz normaler Business-Geschäftsmann, wie man es in Japan so vorstellt. Und der steht da, erzählt mit, also immer noch vor Schreck verstandener Miene, wie er den Tsunami überlebt. Er sagte, ja, ich war auf so einem Ausflugslokal, wir waren alle auf dem Dach und wir mussten uns an der Fernsehantenne festklammern, um nicht weggespült zu werden. Und dann war, die Flutwelle war, ebbte langsam ab, es wurde dunkel und es begann zu schneien. Und wir waren so unterkühlt, also es war so furchtbar, wir waren nass, aber wir waren so unterkühlt. Und er erzählt dann und sagte, ich musste mich zwingen, meine Brieftasche rauszuholen und das Bild, ein Foto meiner Familie zu betrachten, weil sonst hätte ich mich einfach in die Flut gestürzt, um diesem Elend ein Ende zu machen. Und da stehen sie da und denken, das... Oder eine andere Geschichte auch, eine Videodokumentation von einer älteren Dame, die war in einem Krankenhaus, wurde aufs Krankenhausdach evakuiert, sagte, wir standen da und sahen, wie ganze Häuser, wie Autos an uns vorbeigespült wurden. Und da war ein weißes kleines Auto und da sahen wir die schreckgeweiteten Augen einer Frau, diese Fahrerin, die uns anstarrte und dann kam eine Welle und das Auto war weg und die Frau wurde nie mehr wieder gesehen.
Jetzt sind Sie immer alleine unterwegs und gerade wenn Sie sowas Emotionales erleben, wie ist das dann für Sie? Normal ist man ja froh, wenn man mit jemandem darüber sprechen kann oder das erlebt auch mit jemandem teilen kann.
Es war wirklich sehr schwierig, weil ich musste anschließend dann da ja zelten. Ich zelte ja immer wild irgendwo im Wald und seit ich dort war, kann ich nicht mehr am Meer zelten. Also ich bin aus diesen Gebäuden raus und dachte, okay, Zeltplatz, alles muss mindestens 20 Meter bei Meeresspiegel sein, sonst kann ich da nicht zelten. Also es nimmt einen wirklich unglaublich mit.
Was haben Sie auf dem Trail eben entlang der japanischen Küste durch das ehemalige Katastrophengebiet über die Geschichte auch des Tsunami von den Menschen erfahren?
Ich war vor allen Dingen voller Bewunderung für die Resilienz. Also man muss sich vorstellen, die sind da ja alle evakuiert worden. Also mussten weg, sie haben ihre Häuser verloren und sind dann trotzdem wieder zurückgekommen und bauen sich dann wieder eine Existenz auf. Und das hat mich wirklich ja total beeindruckt, dass jetzt, also keine 15 Jahre später, da wieder ganz normales Leben abläuft.
Also muss man sich das Leben auch weitestgehend normal wieder vorstellen.
Die Leute haben natürlich sehr, also ich hatte das große Glück, ich habe die Trail-Organisatorin kennengelernt, die mir dann auch Gespräche mit Überlebenden oder Menschen vermittelt hat, die halt dann wieder zurückgekommen sind. Also ganz dramatisch werde ich auch nie vergessen. Da habe ich einen Vater getroffen, der bei dem Tsunami sowohl seine Frau als auch eines seiner Kinder verloren hat. Und zwar ganz schwierige Situation. Die Japaner waren ja gewarnt, also die Regierung hatte ja eine Warnung ausgegeben, schon zu um die Jahrtausendwende. Die sagten, okay, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit wird es an dieser Küste in den nächsten 30 Jahren einen wirklich verheerenden Tsunami geben. Und sie haben also alle öffentlichen Einrichtungen verpflichtet, entsprechende Evakuierungspläne zu erstellen. Und in einer Schule, die ich besichtigt habe, die war 3 Kilometer vom Meer entfernt, aber an dem Fluss, und die haben das nicht so wirklich ernst genommen. Das heißt, der Tsunami kam, sie hatten diese Erdbebenwarnung, sie wussten das. Und die Lehrer wussten nicht, wie sie reagieren sollen und haben an den falschen Ort evakuiert. Das heißt, an dieser Schule sind alle Schüler, alle Lehrer durch den Tsunami ums Leben gekommen, obwohl sie sich einfach durch eine Wanderung 3 Minuten den Hügel hoch alle hätten retten können.
3 Kilometer vom Meer entfernt.
Genau. Der Tsunami kam dann eben den eingedeichten Kitakami River hoch. Wir reden über die Okawa Elementary School, es war eine Grundschule. Und da gab es also hinter der Schule, ich habe die besichtigt, gibt es also einen Hügel, da hatten die sogar eine Schulfarm, da haben die Champignons gezüchtet. Die hätten nur in 2 Minuten diesen Berg hochlaufen müssen. Alle wären gerettet worden. Aber die Lehrer haben falsch reagiert, die dachten, aha, es ist Erdbeben, vielleicht kommt da ein Erdrutsch. Wir gehen lieber auf eine Verkehrsinsel. Die Verkehrsinsel war 6 Meter über dem Meeresspiegel und der Tsunami kam mit 9 Metern. Und alle Lehrer, alle Schüler sind ums Leben gekommen. Bloß ein, also der Vater hatte 2 Kinder. Eines ist bei dem Tsunami gestorben. Das zweite Kind war am Ende der Evakuierungsschlange, war einer der wenigen, die hat den Tsunami kommen sehen. Das war sein Sohn. Ist dann noch losgerannt und einer von 4 Schülern nur hat das dann überlebt. Und das war ganz schwer, diesen Mann zu sprechen. Er sagte, der natürlich eine Wahnsinnsverbitterung hat gegenüber der Regierung. Er sagt, die haben versagt. Warum gab es da keinen Evakuierungsplan?
Wahrscheinlich auch für Sie dann kein einfaches Treffen mit diesem Mann und zu anderen Angehörigen.
Oh ja. Und er hat mir dann eben erzählt, die überlebenden Eltern der Schüler haben dann die Gemeinde verklagt, weil es keinen Evakuierungsplan gab. Das war ein aufsehenerregender Prozess in Japan. Sie haben auch mehrere Millionen Yen an Schadenersatz zugesprochen bekommen. Aber er sagte, das bringt unsere Kinder nicht zurück.
Und wenn Sie schon sagen, auch dass Sie nach dem Erlebten da nicht am Meer mehr campen konnten, umso verrückter und bewundernswerter, dass die Menschen zurückkommen und da wieder leben.
Ich habe dann auch in Fukushima mit Leuten geredet, die da wieder zurückgekommen sind, die wieder eine Existenz aufgebaut haben. Die sagten halt, naja, das ist unsere Heimat. Wir wollen da auch wieder hin. Also auch, ja, ganz kurios, also ein Großteil, also mehr als die Hälfte der Leute sind nicht zurückgekommen, aber halt einige wieder und Leute sind neu dazugezogen.
Wer war mit Ihnen da unterwegs? Wen haben Sie da getroffen? Was sind das für Touristen oder Leute, die da zum Wandern hinkommen?
Also man trifft ganz wenige Japaner, die gehen dann halt nur am Wochenende. Und von den Ausländern sind es eben Menschen, die... Ja, also die genau wie ich hinkommen und eigentlich gar keine Vorstellung haben. Die freuen sich erstmal, also ganz platt, dass es einen Wanderweg gibt, der aber für Ausländer zugänglich ist. Ich bin ja 2 lange Trails gewandert in Japan, beide, also diesen Trail zwischen Tokio und Osaka und diesen Trail an der Küste. Der Trail an der Küste ist ja erst 2019 eingeweiht worden mit Blick auf ausländische Touristen. Das heißt, dort ist die Ausschilderung, Webseite, alles ist zweisprachig. Das heißt, da hat man als Ausländer mal eine Chance, vernünftig wandern zu gehen. Alle anderen Trails sind halt älter und auf Japaner ausgelegt. Das heißt, es gibt ganz wenig überhaupt im Internet, wo man irgendwas erfahren kann über den Trail. Und ich glaube einfach, mangels Alternativen gehen die jetzt alle auf diesen neuen Trail. Also weniger angelockt durch die Katastrophe, sondern einfach, weil es halt überhaupt zugänglich ist für Ausländer.
Also keine Katastrophentouristen, sondern...
Nein, überhaupt nicht.
Wirklich, weil man sich dann ein Stück weit auch für die Landschaft interessiert, die sich da erholt hat.
Für die Japaner ist es aber wirklich eine Erinnerung, Teil ihrer Geschichte. Und auch ganz wichtig ist für mich, dass wenn wir an diesen Tsunami denken, kommt sofort Fukushima, das Kernkraftwerk. Das ist für die Japaner eigentlich gar nicht so das große Problem. Weil was mir auch erst klar wurde vor Ort, durch das Kernkraftwerk selber ist gerade mal einige Jahre später 1 Mensch gestorben durch die radioaktive Strahlung. 1 Mensch. Während durch den Tsunami an der Küste 20.000 Menschen umgekommen sind. Das heißt, das havarierte Kernkraftwerk ist für die Japaner eher eine Begleiterscheinung. Das Trauma ist der Tsunami.
Bevor es für Sie auf Ihrer Asien-Tour nach Japan ging, waren Sie in Taiwan zum Wandern gewesen. Und als Sie dort waren, gab es einen Taifun und ein Erdbeben. Oje, Frau Thürmer.
Ich habe eigentlich nur noch auf den Einmarsch der chinesischen Truppen gewartet. Ich wollte ja nach Asien, weil ich eine andere Kultur erleben wollte. Davon habe ich allerdings ein bisschen zu viel abgekriegt. Die Taifune, das war ich schon so ein bisschen gewohnt. Mhm. Das kannte ich ja schon aus Japan, da war ich ja im Vorjahr schon. Aber wie so ein Taifun dort ist, werde ich auch nicht vergessen. Ich bin da so auf dem Berggrat gewandert und es wurde windig und immer windiger. Und ich habe natürlich schon ein bisschen Angst bekommen, vor allen Dingen, als ich dann gesehen habe, dass es die Bäume so weit gebogen hat, dass die Wurzeln schon aus dem Erdreich kamen. Und da wird Ihnen dann schon ein bisschen anders.
Und da konnten Sie sich auf den Beinen halten bei so starkem Wind.
Ja, also man ist dann so ein bisschen geschützt, weil man ist ja dann im Wald, aber trotzdem angenehm ist das nicht, weil so ein Baum kann ja auch schnell mal auf einen drauffallen.
Das Erdbeben, haben Sie mir verraten, haben Sie im 9. Stock in einem Hotel in Taipeh erlebt. Ja. Das will man eigentlich nicht erleben. Wie fühlt sich das an, wenn auf einmal die Erde unter den Füßen zu wackeln beginnt?
Also das Hauptproblem ist, dass man als Europäer gar nicht an Erdbeben denkt. Also ich weiß nicht, ich bin aufgewacht, es war ja 8 Uhr morgens und habe gedacht, naja, die saugen aber jetzt energisch, weil irgendwie alles wackelt und ich dachte, die stoßen mit ihrem Staubsauger irgendwie gegen die Zimmerwand oder was ist da los. Und ich hörte aber keine Sauggeräusche, ich hörte eigentlich überhaupt nichts, aber stattdessen wackelten so die Kleiderbügel im Schrank und man kommt gar nicht drauf, was ist das? Ich brauchte wirklich mehrere Sekunden, um zu realisieren, das ist jetzt ein Erdbeben. Und das Problem war ja, ich war ja im Vorjahr in Japan gewesen auf diesem Trail, auf diesem Tsunami-Trail. Und mir gingen ganz viele Sachen durch den Kopf. Also das erste so, was macht man jetzt in dem Erdbeben? Die Leute, die dort in diesen Gegenden wohnen, also alle in Taiwan oder Japan oder so, die sind das gewohnt, dass, also durch diverse Drills, die wissen genau, was sie zu tun haben. Ich hatte nur eine Erinnerung, ja, am besten unterm Tisch verstecken. So, nun gab es aber in meinem Hotelzimmer keinen Tisch. Ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich lieber nach draußen gehen oder fällt mir da eher was auf den Kopf? Was tue ich denn dann? Und dann vor allen Dingen, was ist das jetzt? Und ich 5-mal geguckt, wie weit bin ich vom Meer weg? Also war jetzt aber meine Privatmacke, weil ich halt so Tsunami geschädigt war. Ja, ich bin weit genug vom Meer weg. Und das hört halt dann irgendwie nicht auf. Und dann guckt man sofort auf die Waren-App. Ja, ist ein Erdbeben. Ich guckte nochmal auf die Landkarte. Da dachte ich, wie viel Kilometer sind wir weg? Also okay, du bist wirklich tsunami-sicher. Aber das geht alles so durch den Kopf. Letztendlich rückblickend weiß ich, die einzigen Sachen, die man dort tun kann, ist die Tür aufmachen. Weil durch das Erdbeben verzieht sich auch mal ein Türrahmen oder Fensterrahmen oder sowas. Das heißt, man kommt dann nicht mehr raus. Das heißt, das Erste ist, Tür aufmachen und sich was anziehen, damit, wenn die Rettungskräfte kommen, man dann nicht nackt rumliegt.
Wie haben Sie die, Sie haben schon gesagt, die Leute in Taiwan, aber auch in Japan sind es gewohnt, Erdbeben. Wie haben Sie die Leute erlebt, auch im Umgang damit?
Also es war ganz schräg. Ich habe dann natürlich auch meine Warn-App geguckt. Die sagten, also ganz schlimmes Erdbeben. Ich habe dann Fernseher angemacht, da kamen natürlich die Bilder. Ich war sehr weit weg von dem Epizentrum. Das heißt, mich hat das eigentlich kaum betroffen. Und ich bin dann auf die Straße gegangen, da lief das Leben ganz normal weiter. Und selbst die Züge, also muss man sich mal vorstellen, im Vergleich zur Deutschen Bahn, also das war das schwerste Erdbeben in Taiwan seit mehreren Jahrzehnten. Und schon nach einer halben Stunde fuhr die Bahn wieder. Und als ich dann weitergefahren bin, also 3-4 Stunden nach dem Erdbeben, fuhren die schon wieder nach Fahrplan. Also unglaublich.
Die Bahn in Taiwan ist faszinierend. Ich war letztes Jahr auch da gewesen und ja, wie pünktlich die fährt und gut funktioniert, wie Sie sagen, ja.
Das ist beeindruckend.
Das wäre was für die Deutsche Bahn als Vorbild.
Aber ich habe in Taiwan auch halt Leute kennengelernt, die dort leben, also Ausländer, die dort leben. Und als dann halt die Nachbeben nicht mehr aufhörten, also es gab ja jeden Tag ein relevantes Nachbeben, was wirklich auch zu spüren war, hat man auch bei denen gemerkt, das ist totale Anspannung. Also weil keiner wusste, ist das jetzt erst der Aufbau zu dem nächsten Megabeben oder was kommt jetzt? Die sind natürlich augenscheinlich ganz normal der Arbeit nachgegangen. Aber diese eine, es war eine Britin, die dort eben lebt, die sagte mir, ja, heute wird bei der Arbeit nicht sehr viel produktiv geschehen, weil alle werden jetzt nur noch über dieses Erdbeben reden.
Die meisten Toten des Erdbebens waren auch Wanderer. Was hat das für Sie auch bedeutet, für Ihre weitere Touren? Was hat diese Gefahr oder diese Nachricht auch mental mit Ihnen gemacht?
Ja, Tsunami-Geschichte, wie ich war, wusste ich ja schon mit der Küste, das ist jetzt keine gute Idee, aber ich war ja in den Bergen. Und genau da war auch das Problem, das bekannteste und beliebteste Wandergebiet war die Taroko-Schlucht. Eine ganz dramatisch tief eingeschnittene Schlucht, wo wirklich alle Touristen entweder durchfallen oder durchlaufen und die wurde halt verschüttet. Und damit halt auch die Wanderer, die in dieser Schlucht waren. Und ich war ja auf einem Wandertrip, also auch in den Bergen. Und das war für mich jetzt sehr schwierig, also es abzuschätzen. Also ich war weit genug weg vom Epizentrum. Aber man wusste halt nicht, wie entwickeln sich die Nachbeben weiter, was tue ich denn? Also das Problem sind dann die Erdrutsche. Also wenn ich dann irgendwo zelte, ich habe ja da auch in Taiwan immer irgendwo im Wald gezeltet, ich muss halt aufpassen, also wirklich nie neben einem Steilhang zu liegen, weil wenn es ein Erdbeben kommt, gibt es halt Steinschlag. Also immer versucht, irgendwo oben zu zelten und dass mir nichts auf den Kopf fallen kann. Und das ist dann schon mental ein bisschen schwierig.
Haben Sie auch ans Abbrechen mal gedacht und haben gedacht, na, das ist mir jetzt zu heiß?
Also ich hatte sowieso geplant, dass ich war aus klimatischen Gründen und so viele Wanderwege gibt es dann eben auch nicht, war ich nur einen Monat in Taiwan und ich dachte, okay, das wirst du jetzt noch irgendwie durchhalten. Aber als ich dann am Flughafen, also ich hatte einen ganz frühen Flug, ich musste am Flughafen übernachten und dann haben die mir schon wieder ein Hotelzimmer im 7. Stock gegeben. Ich dachte, oh Gott, jetzt auf den letzten Stunden bitte nichts passieren, weder Erdbeben noch Einmarsch der chinesischen Truppen. Und als ich dann im Flieger saß und der endlich abgehoben hat, war ich dann schon ein bisschen erleichtert.
Sie schreiben gerade auch an Ihrem neuen Buch über diese abenteuerliche Wanderung durch das ehemalige Katastrophengebiet in Japan und Ihre Erlebnisse mit dem Taifun und dem Erdbeben. Es erscheint im März kommenden Jahres, wenn Sie jetzt nochmal am Schreibtisch sitzen und ja diese Erlebnisse am Computer da tippen. Kommt die Erinnerung auch nochmal hoch oder erleben Sie das da auch nochmal so ein Stück mit?
Total. Und vor allen Dingen erst wieder schreiben. Ich recherchiere dann ja mal ganz genau, was da passiert. Dann kommt man von, plötzlich verstehe ich dann rückblickend viele Sachen, was dort denn eigentlich da so passiert.
Und hinterher mit dem, was Sie auch erlebt haben, haben Sie gesagt, Mensch, Glück gehabt und war vielleicht keine gute Idee, da unterwegs gewesen zu sein zu der Zeit? Oder?
Nein, das mit den Taifunen, also Taifune ist dort ganz normal, das gibt es jedes Jahr. Es gibt auch ständig irgendwelche Erdbeben. Ich habe halt das Pech gehabt, dass ich halt in ein besonders großes in Taiwan reingekommen bin. Und ansonsten in den anderen Ländern habe ich das ja gar nicht alles erlebt. Also ich habe nur rückblickend diese Tsunamischäden eben gesehen.
Abgesehen von den Naturgewalten, die Sie auf Ihrer letzten Tour durch Asien erlebt haben, wie unterscheidet sich sonst das Wandern in Asien, gerade in Japan, Südkorea und Taiwan, von dem, was Sie in Europa oder den USA bisher erlebt haben?
Also das Hauptproblem für mich als Wanderin war, dass ich in der Planung völlig daneben lag, weil normalerweise laufe ich pro Tag zwischen 30 und 35 Kilometer. Egal, ich war ja schon in über 40 Ländern, also Nordamerika, Patagonien, Europa, das klappt eigentlich immer. Bloß nicht in Asien. Also einfach, es ist viel zu steil, es ist viel zu schwül. Das heißt, man schafft da maximal 20 Kilometer am Tag. Also ich habe einfach meine Pläne
über Bord werfen müssen.
Genau. So, und aufgrund des Klimas kann man sich auch wirklich ganz schlecht nachts regenerieren. Also normalerweise ist mein Rhythmus, dass ich, so wie im Alten Testament, ne, heißt ja auch so schön, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Also ich laufe normalerweise 6 Tage und verbringe dann einen Ruhetag in der Stadt. Und Problem war nur bei diesen Saunatemperaturen, das wird ja auch nachts nicht entscheiden, Kälte, ja. Genau. Liegt man halt in seinem Zelt, man braucht das Zelt wegen der Insekten und es ist so heiß, dass man eigentlich nicht wirklich vernünftig schlafen kann. Und das hat mir halt so die erste Tour relativ vermiest, weil ich war überfordert. Und als ich das zweite Mal nach Japan gefahren bin, wusste ich ja schon, was auf mich zukommt und bin dann natürlich wieder passenderweise in die größte Hitzewelle eines Septembers seit 1945 reingeraten. Also wieder dasselbe Problem und ich habe dann einfach kurzen Prozess gemacht. Ich bin dann einfach immer in die nächste Stadt gefahren, abends. Ich habe ja ein sehr gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem und bin dann im Hotel. Also nicht, weil ich das jetzt gebraucht hätte aus Luxusgründen, sondern einfach, da gab es eine Klimaanlage. Und dann kann man sich eben regenerieren.
Die Hitze hat Ihnen schwer zugesetzt in Japan, aber auch in Südkorea. Mhm. Mit dem Grund, dass, wie Sie sagen, die Wanderer da aussehen wie Bankräuber?
Ja, die haben ein anderes Schönheitsideal in ganz Asien, eigentlich in Korea ist es am ausgeprägtesten. Dort sehen Wanderer alle aus wie Bankräuber. Also die haben alle so vermummte Gesichter, Handschuhe an bei über 30 Grad, alles langärmlich. Aus dem ganz einfachen Grund, die wollen nicht braun werden. Also dort ist Blässe ist schön und wenn man auch ja keinen Sonnenstrahl abkriegt, gibt es dann auch wirklich Gesichtsschutz. Ja, und damit das nicht so heiß wird, haben die dann diverse Methoden. Also da gibt es dann Kühlkragen. Das sind also so Kragen oder sieht aus wie so LED-Leuchten. Hier kennt man vielleicht bei uns, die dann so fluoreszieren. Dort kann man die in die Tiefkühltruhe packen, das friert dann und das legt man sich dann um den Hals. Dort kühlt es dann die Halsschlagader, damit man es ein bisschen kühler hat.
Wir kennen solche Heizkissen nur vom Winter, ne? Für die Tasche oder sowas, die wärmen. Ja.
Hier ist es kühl. Und dort gibt es ja auch Leute, also Verkehrspolizisten und sowas, die haben Jacken mit Ventilatoren an, ganz dicke Jacken. Und da sind dann so auf Lendenhöhe sind dann dort kleine Ventilatoren eingebaut, damit die ein bisschen Kühlung kriegen. Sonst würden die ja da auch an Hitzschlag alle eingehen.
Sie haben die Insekten schon angesprochen. Was ist Ihnen da alles begegnet? Was hatten Sie da zu kämpfen, wenn Sie dann doch mal im Zelt in der Wildnis übernachtet haben, in freier Natur?
Oh je, ich glaube, ich erzähle mal die schlimmste Geschichte, wenn Sie sagen, Sie können es den Hörern nicht zumuten, müssen Sie es rausschneiden. Also den Tiefpunkt der Tour hatte ich erreicht an einem Abend. Also da war ich eh schon von Blutegeln gequält worden, weil das ist ein Riesenproblem dort. Die fallen Heerschande bei einem her, ist eigentlich nicht schlimm, weil die übertragen ja keine schlimmen Krankheiten. Aber damit die hemmungslos saugen können, geben die ein gerinnungshemmendes Mittel ab. Das heißt, man blutet dann stundenlang nach.
Oh je.
Ich bin also jeden Morgen meiner Blutlache aufgewacht. Das wäre aber noch gar nicht so schlimm gewesen. Der Tiefpunkt war dann wirklich, ich sitze neben meinem Zelt und hatte Durst, greife also zur Wasserflasche, mache den Schraubverschluss auf, setze an, um einen tiefen Schluck zu nehmen. Und ich hatte in der Dunkelheit übersehen, dass ich unter dem Schraubverschluss ein Blutegel versteckt hatte. Und kaum hat er Hautkontakt bekommen, hat er sich dann in meiner Mundhöhle festgesaugt.
Oh je, schon mal.
Und das war schon wirklich schwierig. Ich bin hart im Nehmen, aber so einen sich windenden, glitschigen Blutegel, der dehnt sich dann ja auch noch beim Rausziehen, den wieder aus dem Mund rauszubringen, das war ein Tiefpunkt dieser Tour.
Ich kann verstehen, dass Sie im Hotel lieber übernachtet haben auf der Tour. Also ich habe mir auch erzählt, handtellergroße Spinnen sind denen begegnet, um Himmels Willen.
Da sind die Yorogumo-Spinnen, also die sind auch eigentlich harmlos. Also wenn die stechen, ist das maximal wie so ein Bienenstich. Aber die weben ihre Netze genau auf Augenhöhe zwischen die Bäume. Das heißt, man muss mal höllenmäßig aufpassen, dass man da nicht reinläuft, weil sonst hat man die ganzen Spinnenweben wahlweise mit oder ohne Spinnen halt in den Haaren oder gleich im Mund.
Und das soll Spaß machen, Frau Thürmer.
Naja, es gibt ja auch die Sachen, die das dann wieder kompensieren. Das leckere Essen, die tolle Aussicht, die netten Menschen. Also ja, es ist herausfordernd, aber ich fand's toll.
Sie haben schon das Essen angesprochen in Asien, was ein bisschen ein Ausgleich war zu all den anderen Herausforderungen, sei es das Wetter oder eben die Insekten, die Ihnen begegnet sind. Schokolade ist normalerweise so Ihr Wanderproviant. Das ging diesmal nicht, weil die Schokolade bei der Hitze geschmolzen wäre. Was war der Ersatz dafür?
Ja, da habe ich eine Weile gebraucht, um drauf zu kommen. Und zwar sind ja alles Inselstaaten mit großer Küste. Das heißt, es ist eigentlich logisch, die essen alles Mögliche, was aus dem Meer kommt. Und der Standard-Wandersnack in Japan sind zwei Sachen. Also nicht wie bei uns Beef Jerky, getrocknetes Rindfleisch. Nein, dort ist es getrockneter Tintenfisch. Das ist ein bisschen zäh, aber sehr lecker. Und was sehr viel billiger ist, getrocknete Sardinen mit Mandelsplitter.
Die kenne ich, das ist lecker aber, oder?
Ja, ich habe das dann gepostet auf den sozialen Medien. Da berichte ich aber von meinen Touren. Und meine Follower alle gleich, ich dachte, das wäre nur Hundeleckerli. Das kriegt ja mein Hund zu essen. Ich hatte auch ein bisschen Probleme, weil die haben ja so überproportional große Augen.
Die haben Augen, ja.
Und dann starren die einen immer so an, bevor man da so zubeißt. Aber man gewöhnt sich dran. Ich fand es dann irgendwann
auch lecker. Bisschen salzig, ne?
War wirklich ganz gut. Vor allem, die machen dann so Mandelsplitter rein. Das ist eine gute Kombination.
Aber auch sonst haben Sie ja mit dem Essen in Asien einiges erlebt. Zum Beispiel, warum braucht man in Südkorea eine Schere? Oder bekommt man eine Schere zur Nudelsuppe?
Also Nudelsuppen sind total verbreitet, vor allen Dingen kalte Nudelsuppen. Und das ist auch schon so eine Herausforderung. Ich habe also Übersetzungs-Apps und dann guckt man immer so, was sagt denn die Speisekarte? Dann sagte die Speisekarte, Nudelsuppe mit Regen und Nudelsuppe mit Regenregen. Naja, was ist das denn? Also habe ich Nudelsuppe mit Regenregen bestellt. Das war dann, entpuppte sich als Nudelsuppe mit Eiswürfeln. Also so eine Brühe, wo dann halt so Eiswürfel drin sind, aber schön kalt ist. Und dann kriegt man da eine Schere hin und ich dachte, soll man die Nudeln schneiden? Und ich dann also in der einen Hand so meine Stäbchen, habe die Nudeln dann so in den Mund geschaufelt und habe die dann also mit der Schere abgeschnitten. Und dann guckt mich die schon so alle so komisch an, bis ich dann mal verstanden habe, als sie am Nebentisch dasselbe bestellt haben, man schneidet die Nudeln erst und dann isst man das. Und auch beim Tischgrill ist auch total verbreitet in Korea, so Grillrestaurants. Fleisch wird dort nicht geschnitten mit dem Messer, sondern immer mit der Schere.
Spannend. Aber wie haben Sie das sonst gemacht? Auch Sie haben die Verständigung angesprochen, die Verständigungsprobleme auch mit der Schrift, der Sprache und den Schriftzeichen. Mit Händen und Füßen oder?
Na, mit der Übersetzungs-App. Egal welches Land ich komme, sofort eine SIM-Karte für mein Handy, weil ohne Internet bin ich aufgeschmissen. Und da kann man ja einfach die Kamera draufhalten, dann wird auch Texte oder Schilder und vor allen Dingen auch im Supermarkt. Sie verstehen ja nicht, was sie einkaufen. Muss dann auf die
Nach Bildern.
Also ich habe einmal dachte ich, okay, wenn das Essen jetzt schon so schwierig ist, weil irgendwann hängt an die Fischsuppe ja zum Hals raus. Da gibt es übrigens auch so leckere Sachen. Ich habe das erst für Hirn gehalten. Das ist dann Shirako. Das ist Fischsperma. Also es ist eine Delikatesse, kommt in Fischsuppe immer rein. Und und dann habe ich gedacht, so, das mit der Fischsuppe, das alles mir zu viel ist, esse ich mal einen leckeren Nachtisch. Und dachte irgendwie, das sieht doch genauso aus wie Flan. Flan Catalan, so mit, wissen Sie, mit so einer gebräunten Zuckerdings da drüber. Ne? Ich also gleich eine Großpackung gekauft, reiß das auf, Es war Seidentofu mit Sojasauce.
Fast.
Wabbeliger Seidentofu. Also ich hab's nicht ganz essen können.
Oft daneben gegriffen, oder?
Ja, das war mir eine leere Seite. Habe ich wirklich bei allem, auch wenn ich dachte, ich weiß, was es ist, immer also die Übersetzungs-App draufgehalten, um wirklich sicherzustellen, dass das auch wirklich drin ist, was ich glaube, was ich da gerade kaufe.
Auch bei der Zahnpasta muss man aufpassen, ne, wenn man nicht lesen kann.
Zahnpasta war auch so tückisch, da hätte ich aus Versehen ein paar Mal Haftcreme gekauft. Das wäre auch nach hinten losgegangen. Aber man lernt ja aus den Fehlern.
Sie waren eben auch in Südkorea unterwegs und nicht nur auf dem höchsten Berg des Landes, sondern Sie sind auch einmal um Seoul gewandert, also die Hauptstadt des Landes, eine Stadt mit 9,5 Millionen Einwohnern. Macht das überhaupt Spaß, um so eine Riesenmetropole zu wandern?
Also ich bin auch dazu gekommen, zu diesem Feld gekommen, die Jungfrau zum Kinder. Also ich bin um die Insel Jeju herumgewandert, dann war ich auf dem höchsten Berg, dann habe ich noch einen anderen Trail in Jirisan um den gleichnamigen Berg gemacht. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ich habe sogar Leser in Korea, da haben mich also Leser von mir kontaktiert, das waren zwei Damen, die im Goethe-Institut arbeiten, haben mich dann eingeladen, ich habe das dort besucht. Was lustigerweise auch spannend war, weil eines meiner Bücher ist sogar mal übersetzt worden auf Koreanisch.
Ja,
genau. Ja, und die haben mir erzählt, nein, du könntest doch den Seoul Trail wandern. Und ich genauso, wie sie jetzt reagiert, na, wie kann denn das bitte spannend sein, um so eine Metropole rumzuwandern? Also knapp 160 Kilometer ist der lang. Und nach der ersten Etappe hatte ich mich sofort schockverliebt. Also ganz Korea ist genau wie Japan oder Taiwan auch total bergig. Und die Hauptstadt Seoul in Korea liegt in einem Kessel, also aus militärischen Gründen wurde dort gegründet. Das heißt, der Seoul Trail verläuft immer über die Berge, immer auf dem Grat entlang, die Hauptstadt umgeben. Und statt auf andere Berge guckt man halt auf die Skyline. Und das war wirklich, also diese grandiosen Ausblicke. Und es ist wirklich technisch auch schwierig, man muss sich dabei hochziehen und hochhangeln. Aber die Ausblicke sind halt toll und die Infrastruktur ist großartig. Also jede Etappe startet oder endet an so einer S-Bahn oder zumindest Busstation. Und in S-Bahn-Stationen gibt es natürlich immer Einkaufszentren. Und was gibt es an den Einkaufszentren? An den Food Court. Und da konnte man sich dann nach dem Wandern immer schön belohnen mit irgendwelchen leckeren Spezialitäten. Dann abends wieder ab ins Hotel mit der Klimaanlage, schön duschen. Am nächsten Tag ging es dann eben wieder los. Also tolle Empfehlung, Seoul Trail, einmal rund um Seoul.
Das klingt gut. Jetzt haben Sie auf der Tour oft im Hotel übernachtet, aber normal übernachten Sie ja im Zelt in der freien Natur. Wäre das da überhaupt möglich gewesen? Haben Sie das auch gemacht?
Also in Korea habe ich generell schon fast genauso häufig gezeltet wie sonst, außer halt um Seoul herum, weil das ist halt auch Naherholungsgebiet. Das heißt, man wandert dort auch halt an jede Menge Fitness-Trimm-Dich-Pfaden, würde man sagen, da vorbei. Und lustigerweise, die haben da so Hula-Hoop-Reifen und Hanteln, also wird nicht geklaut, also würde in Deutschland auch nicht passieren. Und da sind Leute halt dann ganz früh schon unterwegs. Ich glaube, da wäre jetzt nichts passiert, weil als Ausländer hat man auch so ein bisschen Narrenfreiheit, aber das wollte ich nicht provozieren. Also als ich den Seoul Trail gewandert bin, habe ich mir ein zentrales Hotel an mehreren S-Bahn-Linien genommen, bin dann immer früh dort rausgefahren, bin gewandert, habe dann abends was Leckeres gegessen und wieder ab ins Hotel.
Aber sonst eben auch ab und zu mit dem Zelt, wirklich in der freien Natur?
Alle anderen Trails habe ich ganz normal gezeltet, was auch dort relativ unproblematisch ging. Es findet sich immer so eine verlassene Reisterrasse oder sowas, wo man sich hin zurück kann.
Beim letzten Mal haben Sie mir erzählt, als wir uns getroffen haben, das Schlimmste beim Langstreckenwandern ist der Dreck. Sie haben ja schon erzählt, in der Regel wird 6 Tage gewandert. Am 7. Tag gönnen Sie sich ein Hotel, da wird geduscht. Wie war das jetzt gerade auch in Japan und Taiwan, was sehr saubere Länder auch sind, wenn Sie da nach 6 Tagen schön durchgeschwitzt mit der Hitze im Hotel ankommen? Wie haben die Leute da auf Sie reagiert?
Also in ganz Asien ist das Problem, also ich habe noch nie mein ganzes Leben so geschwitzt. Und ich habe ja nur 2 Satz Kleidung dabei, also 1 Satz Schlafkleidung und 1 Satz Wanderkleidung. Und diese stinkende, verschwitzte Wanderkleidung jeden Tag wieder anzuziehen, das war echt schwierig. Ich habe dann also versucht, mich in irgendwie jeden Fluss zu stürzen, also mit Klamotten an, damit dieser eklige Schweißgeruch da wieder rausgeht. In Japan konnte man das Problem also relativ gut angehen, weil Japan ist das Land der Onsen. Also der Onsen, so werden in Japan Bäder genannt, die von heißen Quellen, also natürlichen heißen Quellen gespeist werden. Und die sind wirklich sagenhaft günstig. Die da in der Regel so auf dem Land kosten die vielleicht 3, 4, maximal so 5 Euro Eintritt. Und da kann man halt kurz eine Mittagspause dann hinlegen oder dort in der Nähe zelten und abends dann ins Onsen gehen. Und nichts ist so toll wie also so von Muskelkater und die Gliedmaßen tun einem weh und die Blutegel haben wir wieder zugebissen und dann legt man sich abends in diese heißen Quellen. Das ist einfach göttlich.
Das glaube ich. Aber die Leute sind nicht erschrocken, wenn sie da dreckig nach ein paar Tagen angekommen sind, im Onsen oder im Hotel?
Naja, Onsen sind ja ursprünglich auch zur Reinigung gedacht. Also es hat ja früher nicht jeder ein fließend heißes, warmes, kaltes Wasser in seinem Haus. Das heißt, es ist ja auch als Reinigung gedacht. Und das läuft in Japan so, das muss man sich auch erst dran gewöhnen, man geht in dieses Onsen rein, streng nach Geschlechtern getrennt, ich gehe dann in den Frauenabteil, dann zieht man sich splitterfasernackt aus und bevor man ins Wasser darf, muss man sich erstmal ausgiebig schrubben. Und ausgiebig heißt auch wirklich mindestens 10 Minuten lang. Bis zu einer Viertelstunde wird dann an einem rumgeschrubbt. Da wird auch Seife, Shampoo, alles wird zur Verfügung gestellt. Und erst, wenn man wirklich total blitzblank sauber ist, dann darf man ins heiße Wasser.
Und Sie haben einfach geguckt, was die anderen machen? Oder gibt es da eine Anleitung?
Nee, man muss gar nicht selber gucken. Ist mir ein paar Mal passiert, dass eine anwesende Dame der Ansicht war, ich wäre jetzt nicht genug geschrubbt. Dann werden sie zwangsgeschrubbt. Dann heißt es, also egal, ob die jetzt Sprache können oder nicht, also zurück ab auf den Schemel. Man sitzt da auf so kleinen Plastikschemeln vor so einer Waschstation und dann wird man zwangsgeschrubbt. Ist mir tatsächlich mehrfach passiert.
In Europa machen Sie bei Ihren Wandertouren meistens Pausen an Kirchen, weil da gibt es Steckdosen für Ihr Handy, was so Ihr Luxusgegenstand auf Ihren Touren ist. Wo haben Sie diesmal Pausen gemacht? Im Tempel?
Tempel, also genau. Tatsächlich, es ist ein bisschen finster, was ich erzähle, aber ist tatsächlich so, also gerade so Taiwan, also generell alle Asiaten, aber vor allen Dingen Taiwanesen, haben einen ausgeprägten Ahnenkult. Das heißt, da gibt es überall irgendwelche Tempel, wo 24 Stunden lang immer ein Licht brennt, also als Gedenken an die Ahnen. Deswegen gibt es dann immer eine Steckdose und dann wird haben mal kurz eine Lampe ausgestöpselt, das Handy drangehangen und also einen habe ich natürlich immer brennen lassen und dann, wenn mein Handy geladen ist, geht es dann weiter, also natürlich wieder einstecken. Ne?
Sie traut sich was und wir haben die Verbindung zu den Ahnen unterbrochen.
Ein Licht war ja immer an. Und in Japan war es noch besser, die Japaner, also ich bin total verliebt in Japan nach wie vor, weil dort sind sogar in öffentlichen Toiletten die Klobrillen beheizt. Heißt, an jedem Klo gibt es also auch eine Steckdose und da halt mal kurz, war ja eh Sommer, also kurz mal die Kloheizung eben aus, Handy dran, in einer ausgedehnten Klopause war dann wieder alles aufgeladen.
Was für Reaktionen bekommen Sie immer noch, Frau Thürmer, wenn Sie erzählen, dass Sie allein unterwegs sind auf Ihren Wanderungen und meistens eben auch allein in freier Natur im Zelt übernachten?
Also die Standardfrage, egal welches Alter, Geschlecht oder Nationalität der Fragesteller hat, ist immer, hast du denn keine Angst, so alleine als Frau draußen unterwegs? Das ist wirklich meine absolute Hassfrage, weil das ist die Nummer 1 gestellte Frage. Und ich kann das nicht wirklich nie nachvollziehen, weil mir ist wirklich noch nie was passiert draußen. Ich habe doch überhaupt keine Angst. Weil ein Blick in die Polizeistatistik sagt halt genau dasselbe wie meine jahrelange Erfahrung mittlerweile. Also natürlich habe ich als Frau das frauenspezifische Problem oder die theoretische Gefahr eines sexuellen Übergriffs. Aber ich bin doch in jeder deutschen Großstadt viel gefährdeter als irgendwo draußen im Wald. Also da vermutet mich ja keiner, da ist ja auch nachts keiner. Die haben doch alle Angst vor nachts im Wald, außer mir. Also das heißt, da bin ich doch viel sicherer. Und mich ärgert diese ständige Fragerei wieder. Und im Moment ist es auch so ein Trend in den sozialen Medien, so generell. Da läuft ja auch gerade so eine Hashtag-Aktion Bear versus Man. Also wem möchtest du lieber im Wald begegnen, einen Bären oder einen Mann? Und dann ist die Antwort immer Bär, wo ich sage, also liebe Frauen, ihr habt noch nie einem Grizzlybären Auge in Auge gegenüber gestanden. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und ich nehme 10-mal lieber jeden Mann als irgendwie so einen Grizzlybären. Und das ärgert mich so, dass das immer weiter so in die Köpfe reingetrichtert wird. Ja, als Frau bist du gefährdet, hast Angst. Weil meine Erfahrung ist, dass du als Frau natürlich dieses Problem hast, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren, aber während alle nur über die Nachteile und Gefahren reden, redet niemand über die Vorteile.
Was sind denn die Vorteile und was ist auch der Grund, dass Sie sagen, Frauen sind eigentlich viel besser geeignet, draußen unterwegs zu sein?
Also erstmal werden ja Frauen, also die angebliche Schwäche von Frauen ist in Wahrheit ein Riesenvorteil, weil ich werde nicht als Bedrohung wahrgenommen. Deswegen schlägt mir deutlich mehr Hilfsbereitschaft und Nachsicht entgegen als einem Mann. Und das ist beim Wandern, wo nicht immer alles so legal ist, wirklich ein nicht zu unterschätzender Nachteil. Also ich muss ja irgendwo in die Stadt trampen, um mal einkaufen oder Ruhetag. Ich muss mal nach Wasser fragen oder nach dem Weg. Das ist bei mir total viel, viel einfacher. Und das Tolle ist, das muss ich jetzt mal gleich an die Hörerinnen, die hoffentlich jetzt ganz begeistert zuhören, weitergeben. Das wird mit zunehmendem Alter immer besser, weil irgendwann kommt dann der Oma-Bonus dazu. Ich war mal mit einer 65-jährigen Frau unterwegs. Das war großartig, weil niemand kann einer älteren Dame ja was abschlagen, die eigene Großmutter sein könnte. So, das ist sozusagen der kulturelle Aspekt. Und das andere ist, ich habe halt die Erfahrung gemacht, ob man so eine Wanderung schafft oder nicht, das entscheidet sich zu 80% im Kopf und nur zu 20% in den Füßen. Denn beim Wandern geht es ja nicht um Kraft, es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht um Ausdauer. Jeder kann jeden Tag 30 Kilometer laufen, das Problem ist nur, das jeden Tag wieder zu tun. Und Männer haben eine viel höhere Abbruchquote, weil die sind es gewohnt, gerade junge Männer, die stehen ja in der Blüte ihrer Jahre, auf der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit, die sind es gewohnt, alles über Kraft zu stemmen. Das geht aber beim Langstreckenwandern nicht. Das heißt, die geben frustriert auf, weil sie mit dieser Strategie nicht durchkommen. Frauen, die aber von vornherein wissen, sie haben da einen Nachteil, die planen viel besser, die teilen sich ihre Kräfte ein, die hören auf ihren Körper und die sind auch viel besser vorbereitet. Das heißt, Solofrauen haben unterwegs die geringste Abbruchquote von allen. Aus diesen Gründen.
Weil sie mental dann offenbar.
Weil sie mental, die sind besser vorbereitet. Sind. Ja.
Also Angst hatten sie noch nie unterwegs.
Nö, also natürlich geht's immer mal, ich lieg da so nachts in meinem Zelt und irgendwas gruschelt da so und man denkt sich schon, was ist das jetzt? Aber mir ist wirklich noch nie irgendwas Ernsthaftes passiert, ich hatte noch nie irgendwie bedrohliche Begegnungen. Und ist ja auch ganz klar, jetzt stellen Sie sich mal vor, Herr Jäger, Sie würden nachts jetzt Ihren Hund im Wald Gassi führen. Und da komme ich da plötzlich aus dem Gebüsch gesprungen, ich, der 84 groß, eine Woche lang nicht geduscht mit meinem Rucksack. Da sage ich Ihnen, da haben Sie mehr Angst vor mir, als ich vor Ihnen. Weil ich habe Sie kommen hören, ich weiß, wer Sie sind, aber Sie rechnen nicht mit mir. Ich glaube, also das ist das Verhältnis der Angst unterwegs, das ist anders, als man sich das so vorstellt.
Mit dem Grund auch, warum Sie sagen, wir Frauen müssen mutiger sein?
Unbedingt. Vor allen Dingen, man muss aus dieser Opferrolle raus. Ja, natürlich haben Frauen spezifische Probleme, aber Männer haben auch spezifische Probleme. Und man muss das in Summe sehen, man muss die Nachteile sehen, die es natürlich auch gibt, aber auch die Vorteile. Mhm. Und nur in Summe wird ein Schuh draus und ich glaube, dass ich als Frau deutlich mehr Vorteile habe.
Wie sieht sonst so Ihr Outdoor-Alltag als alleinreisende Fernwanderin aus?
Also ich bin ganz bewusst alleine unterwegs. Ich bin ein einziges Mal mit einem Mann zusammen gewandert. Das mache ich nie mehr. Ich bin geheilt fürs Leben.
Warum?
Ich würde Brad Pitt nicht mehr mitnehmen. Ja, weil diese langen Distanzen...
Hat er gejammert?
Nein, der war leider sehr viel stärker, sehr viel schneller als ich. Und wir haben uns nur gestritten, weil der wollte mal keine Pause machen und war viel zu schnell. Und ich habe halt gemerkt, diese langen Distanzen schafft man wirklich nur, wenn man gnadenlos das eigene Tempo und den eigenen Stil geht. Und deswegen will ich auch bewusst überhaupt niemanden dabei haben. Schon gar keinen Mann, dem ich dann immer nur so eine Staubwolke hinterher gucke.
Also mit ein Grund, warum Sie sagen, man wandert am besten alleine.
Ja, total. Also das ist auch so meine Botschaft an die Frauen. Also die wollen immer aus Sicherheitsgründen niemand mitnehmen und vergessen darüber, dass dieser Sicherheitsmann letztendlich nur Probleme mit sich bringt. Weil man muss dann immer auf den Rücksicht nehmen oder der auf einen. Also allein ist man viel besser unterwegs. Und vor allen Dingen, ja, man beraubt sich vieler Begegnungen. Also ich als Frau alleine, da keiner mich als Bedrohung wahrnimmt, wird ganz oft angesprochen, eingeladen, man schenkt mir irgendwas. Wäre ich jetzt als Pärchen, denken die alle, na ja, die ist ja versorgt, die haben ja sich bald. Also man hat viel weniger Kontakt zu Einheimischen oder überhaupt zu Menschen.
Sie sind aktuell auch mit Ihrer Show in Deutschland unterwegs. Damit kommen Sie Ende März auch zu uns in die Nähe, nach Trier und nach Saarbrücken. Wie ist das für Sie, nach so viel Stille, allein in freier Natur unterwegs gewesen zu sein, auf einmal wieder auf einer Bühne vor einer vollen Halle zu stehen?
Ich finde das toll, weil unterwegs habe ich ja, muss ich mir quasi mit mir selber auskommen und kann man nur so Podcasts oder Hörbücher oder ein bisschen telefonieren und ich freue mich dann über den Kontakt. Also ich pushe das sogar. Ich bin zum Beispiel immer schon eine Stunde vor Showbeginn, bin ich immer schon am Eingang da für meine Fans. Die kommen dann immer, wollen Bücher signiert haben oder Selfies machen und dann beginnt das schon mit einer Fotosession und alle haben schon gute Laune, bevor es überhaupt mal losgeht. Und ich genieße das auch, weil ich kriege halt ganz viel positives Feedback. Gerade von Frauen, für die bin ich so ein bisschen Rollenmodell. Weil halt viele Frauen so meines Alters, also ich kann es ja mal sagen, ich bin 57 mittlerweile, ne? Die würden gerne wandern gehen, trauen sich aber nicht, weil die sehen dann immer nur so in den Anzeigen so der Autoindustrie so schick, tolle, gut aussehende Frauen so mit Bikini Figur und durchtrainiert. Und der, oh, dann schaffe ich das nicht. Und dann kommt halt Frau Thürmer an, Plattfüße, X-Beine, 10 Kilo Übergewicht. Und sie ist die meistgewertete Frau der Welt. Und ich sage, Leute, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Und das ist auch so. Und das gibt halt ganz vielen Leuten Mut. Und das ist so toll, weil dann kriegst du ganz viel Feedback, wo sie sagen, ja, wegen Ihnen, Frau Thürmer, habe ich zum ersten Mal bin ich losgewandert. Oder ich traue mich jetzt auch mal mit dem Fahrrad durch den Wald nach Hause zu fahren. Und das macht mich so richtig glücklich, dass ich Leute da so inspirieren konnte.
Schön. Und es ist eine gute Laune-Show angeblich. Total. Ihre Show. Also ganz ohne Lagerfeuerromantik und wie Sie schon sagen, ohne Outdoor-Klischees. Da geht es nicht um die gut aussehenden Wanderer, die man vielleicht da in der Werbung sieht mit der super Outdoor-Kleidung. Lassen Sie uns noch kurz über Stille sprechen. Wie erleben Sie die Stille auf Ihren Wanderungen, wenn Sie allein unterwegs sind? Da Ihr Zelt nachts in freier Natur irgendwo in einer Waldlichtung unter einem Baum aufschlagen, da alleine im Zelt liegen nachts.
Also eine Standardfrage, die tatsächlich dann auch immer kommt, das passt jetzt sehr gut zum Thema, ist, bist du denn nicht einsam draußen? Und die möchte ich jetzt mal ganz plakativ beantworten. Die suche ich mir auch immer raus, wenn sie gestellt wird, weil ich finde es erschreckend für unsere Gesellschaft, dass bei uns heutzutage Einsamkeit und alleine gleichgestellt werden. Dabei ist alleine sein und einsam sein zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und ja, ich bin ganz bewusst, seit ich einmal mit einem Mann gewandert bin, immer alleine unterwegs, aber ich bin dabei nicht einsam. Und aus dem ganz einfachen Grund, ich mag mich persönlich einfach wirklich verdammt gerne. Also ich bin gerne mit mir alleine und deswegen habe ich überhaupt kein Problem mit Einsamkeit. Und ich finde das Stille auch nicht bedrohlich, weil man hört ja ganz viel Geräusche nachts. Ich finde die auch nicht schlimm. Also ich kann das ja mittlerweile zuordnen. Was da rumgruschelt, ist jetzt irgendwie kein Bär oder kein Elch, sondern wahrscheinlich ein harmloser Igel oder irgendwie ein Vogel. Und ich genieße das richtig. Also ich bin gerne in meiner Gesellschaft. Und das ist auch was beim Wandern eben lernen kann. Witzig wieder alleine zu sein und auch mit sich glücklich zu sein.
Ja, schön. Was für eine Kraft geht oft von der Stille aus, die Sie da erleben? Oder von dieser Ruhe, die Sie da erleben?
Ja, man lernt einfach wieder mit sich in sich zu ruhen. Also gerade heute, alle daddeln ständig auf dem Handy und alles muss schnell und einfach mal da zu sein und zu genießen und zu hören, das erdet einfach total.
Konnten Sie das von Anfang an oder mussten Sie das erst lernen jetzt über die Jahre?
Nein, ich habe am Anfang schon ein bisschen gestaunt, was es da für komische Geräusche gibt. Habe dann mal sehr schnell gelernt, also alles, was dauerhaft gruschtelt, das ist nicht schlimm. weil das ist so langsam, dass es nicht weg kann und damit ist es irgendwie ein Igel, Schnecken oder Insekten. Schlimm ist nur, wenn was schnell gruschelt. Das ist immer, das ist Grundgefahr. Und auch, was ich lernen musste, wenn man dann erschreckt aus dem Zelt rausschaut, also mit der Stirnlampe auch nicht erschrecken, weil alle Wildtiere oder so gut wie alle Wildtiere haben fluoreszierende Augen. Dass man guckt raus und starrt in so fluoreszierende Äuglein. Oder das ist dann aber in der Regel auch kein Grizzlybär, sondern eher eine Eule oder ein Fuchs.
Wie viele Augen haben Sie da schon geguckt, wenn Sie das Zelt da nachts aufgerissen haben?
Also wirklich unmehr, weil alles, also selbst irgendwie halt irgendwie so ein Igel hat er dann schon diese fluoreszierenden Augen. Das ist wirklich ein bisschen erschreckend. Ist aber kein Gespenst oder sonst was, ist einfach ja harmloses Viech.
Es gruschelt, was gibt es da noch zu hören nachts, Frau Thürmer?
Ja, was auch ein bisschen bedrückt, muss man auch sich dran gewöhnen, man muss wissen, dass Rehe, wenn die sich gegenseitig warnen wollen, und die wollen mich dann ja warnen, wenn die mich irgendwie wahrnehmen, die bellen. Das hört sich wirklich täuschend echt an wie Hunde. Und am Anfang dachte ich, so eine Hundemeute fällt jetzt über mich her. Nee, das sind einfach ganz harmlose Rehe, die sich da gar nicht rantrauen. Oder auch, wenn die jetzt irgendwie im Herbst ihre Paarungskämpfe da ausführen. Auch das muss man erstmal mitkriegen. Und ich bin aber auch schon mal nachts Jagdhunden begegnet. Auch da muss man keine Angst haben. Jagdhunde sind so fixiert auf ihre Beute, die lassen einfach sie da komplett links liegen.
Sie sagen, das Wandern sinkt meine Glücksschwelle. Was haben Sie auf Ihren Wanderungen über all die Jahre ja über Glück, aber auch über Schmerz und Verzicht gelernt, Frau Thürmer?
Erstens, die Frage ist ja so, ja, wie gehen Sie mit diesen ganzen Entbehrungen um und das ist doch schlimm und ohne Dusche und überhaupt, das ist es überhaupt nicht. Ich sehe unterwegs nicht die Entbehrungen, ich sehe also nicht das halb leere Glas, sondern ich sehe nur das, was ich dafür bekomme. Und dadurch, dass ich mich halt ständig auf das absolute Minimum reduziere, wird ja plötzlich alles, was darüber irgendwie hinausgeht, zum totalen Luxus. Also einfach so eine Dusche, da kann ich mich eine ganze Woche lang drauf freuen und richtig schreien vor Glück, wenn ich das dann eben habe. Und ich nehme dieses Gefühl halt auch in meinen Alltag mit, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Und das ist halt toll. Also ich bin eine Frau, ich bin 57 und man kann mich mit einer Dusche oder mit einem Schokoriegel total glücklich machen. Ich meine, wer kann das schon von sich sagen?
Also die kleinen Dinge.
Genau.
Sie waren in über 40 Ländern unterwegs. Wie hat sich dadurch auch Ihr Blick auf Deutschland und Ihre Heimat verändert?
Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass Menschen, egal wo, eigentlich immer helfen wollen. Man nimmt das nur manchmal einfach nicht so wahr. Also in USA zum Beispiel gibt es sogenannte Trail Angel, also Menschen, die den Wanderern auf ihrem langen Weg helfen. Die deponieren dann Wasser in der Wüste oder fahren dann durch die Gegend oder stellen dann sogar Kühlboxen mit Schokoriegeln oder sowas hin. Sowas gibt es in Europa überhaupt nicht. Und erstmal habe ich dann gedacht, na, die sind vielleicht unfreundlich, aber das ist überhaupt nicht der Fall. In USA wissen die halt, da gibt es jetzt halt kein Wasser in der Wüste oder der nächste Einkaufsmöglichkeit ist 30 Kilometer entfernt. Da muss man den Wanderern helfen. In Europa käme niemand auf die Idee, dass man Durst hat oder dass man Hunger hat, weil es gibt ja in jeder Ecke irgendwie einen Supermarkt oder einen Wasserhahn. Aber egal, wo ich bin, wenn ich also irgendwo klingle, also mache ich selten, aber passiert ab und zu mal und sage, mir ist das Wasser aus, können Sie mir Wasser geben? Man geht eigentlich nie nur mit Wasser weg. Man kriegt immer was dazu.
Das ist ja eine schöne Erfahrung, dass die Menschen vielleicht doch besser und netter sind, als man das erwarten würde oder vielleicht auch selbst denkt. Dann.
Also auf 100 tolle Begegnungen, wo die Leute einem helfen also, oder einem was schenken, kommen vielleicht 2 negative, wo man abgewiesen wird oder wo die Leute eben nicht so nett sind. Aber wirklich in fast allen Fällen wird geholfen.
Seit Sie Ihren Job vor 20 Jahren als Managerin aufgegeben haben und ja Langstreckenwanderin geworden sind, haben Sie nur noch 2 Termine, haben Sie mir verraten, im Kalender. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wenn Sie unterwegs sind und eben Saisonbeginn und Saisonende. Wann beginnt die neue Saison für Sie wieder und wo geht's hin, Frau Thümer?
Also die Saison beginnt Mitte April für mich, dann sind die ganzen Auftritte durch und ich habe hoffentlich mein Buch zu Ende geschrieben. Und die Prämisse ist, ich will in ein Land, wo ich kein Kimchi mehr essen muss. Das war mein Hass. Essen.
Eingelegter Kohl. Ne?
Genau, eingelegter Kohl. Das musste ich in Korea 2 Monate lang jeden Tag zum Frühstück essen. Also ich mag eigentlich Kimchi, aber nicht 2 Monate lang jeden Tag zum Frühstück. Es wird wahrscheinlich irgendwas wie Italien oder Spanien werden. Also ich habe so Visionen von Stracciatella-Eis und Pizza und Pasta und leckere Sachen.
Da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Lassen Sie sich ja das leckere Stracciatella-Eis schmecken. Und es ist immer ja eine große Freude, mit Ihnen über Ihre Abenteuer und das Wandern zu sprechen. Danke, dass Sie den Umweg über Saarbrücken gemacht haben auf dem Heimweg nach Berlin. Danke, dass Sie mein Gast waren, Frau Thümer.
Sehr gerne.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.